Oculi heißt dieser dritte Sonntag in der Passionszeit. Und Oculi, das ist der lateinische Beginn des Verses aus Psalm 25. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Stets auf den Herrn sehen. Was sehen wir denn da? Beziehungsweise, was macht das, was wir sehen, mit uns? Der Predigttext für heute ist ein großer Ausschnitt aus einer noch viel größeren Geschichte. Der Geschichte von dem Propheten Elia. Elia, der steht für viele Juden auf gleicher Höhe wie Mose. Die beiden gelten als die größten Propheten ihres Volkes. Das, was Israel glaubt und wie Israel lebt, das hat ganz wesentlich mit der Botschaft dieser beiden zu tun. Elia gilt außerdem auch noch als Vorläufer des Messias. Viele sind davon überzeugt, er kommt noch einmal wieder, er, Elias. Und dann bricht das messianische Zeitalter an. Dann kommt auch der Messias. So war es auch zur Zeit von Jesus, dass viele Juden, auch viele Jünger von Jesus, diese Erwartung hatten. Es trifft sich, dass wir im Treffpunkt Bibel am kommenden Dienstag eine Reihe über Elia anfangen wollen. Da wusste ich noch gar nicht, dass das heute auch der Predigttext sein wird. Für diese Reihe ist der heutige Predigttext eigentlich schon das Finale. Und zwar so ein richtiges Finale Furioso, ein feuriges Finale, jedenfalls auf den ersten Blick. Aber um zu verstehen, was sich da so krachend entlädt, müssen wir noch einmal ganz an den Anfang der Geschichte gehen. Ich werde den Predigttext heute nicht vorlesen, dafür ist er viel zu lang, sondern die Geschichte von Elia im Überblick erzählen. Alles fängt an mit einer riskanten Wette. Wettspiele sind bei den Methodisten eigentlich verpönt, jedenfalls in Deutschland. Aber Elia, das war ein richtiger Wettkönig. Er hat für seine Wette einflussreiche und gewiefte Gegner gehabt. Im 9. Jahrhundert vor Christus ist das strahlende Königtum von David und Salomo in eine schwere Krise geraten. Das Reich verliert den Zusammenhalt, es zerfällt in einen Nordstaat, Nordreich Israel und in ein Südreich Juda. Da der Tempel in Jerusalem im Süden liegt, braucht der Norden schnell ein eigenes Zentrum, um die Leute bei der Stange zu halten. Und so wird in der neuen Königsstadt Samaria ein eigener Tempel gebaut. In diesen neuen Tempel ziehen nun schon bald auch neue Götter ein. Oder eigentlich eher die ganz alten Götzen, die kanaanäischen Fruchtbarkeitsgötter Baal und Asherah. Diesen Göttern traut man zu, dass sie für Regen sorgen können und damit für die Fruchtbarkeit des Landes. Und das gleich auf allen Ebenen, wo Fruchtbarkeit gebraucht wird. Bei den Früchten des Feldes ebenso wie beim Vieh, und schließlich auch beim Menschen. Wenn man das in moderne Begriffe fasst, dann kann man sagen, das war eine Erfolgsreligion, eine wirtschaftliche Erfolgsreligion. Der Baal und sein weibliches Pendant, die Asherah, die sorgten eben dafür, dass es wirtschaftlichen Erfolg gab. Der Regen, der war immer das deutlichste Beweis für diesen Erfolg. Den Gott Israels, den hatte man nicht komplett abgeschrieben, aber er hatte eben Konkurrenz bekommen. Die Menschen sicherten sich sozusagen nach allen Seiten hin ab. Sie haben ihre Glaubensaktien weit gestreut, würden wir heute vielleicht sagen, aber sie haben dafür auch einen weiten Glaubensspagat gemacht. Da tritt ein Prophet auf, dessen Name allein schon Programm ist. Er heißt Eli. Ja. Und das bedeutet, mein Gott ist Ja, Jahwe, der Gott Israels, das ist mein Gott. Und seine Botschaft heißt, stoppt mit dem Spagat, kein Hinken mehr auf beiden Seiten. Ihr müsst euch entscheiden. Ihr müsst zurück zum Ursprung eures Glaubens, zu dem Herrn, eurem Gott, der euch aus Ägyptenland befreit hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Elia ist ein Prophet des ersten Gebots. Aber er ist nicht nur ein Mann des Wortes, sondern er ist einer, dessen Wort auch Wirklichkeit wird, wenn er es ausspricht. Und da fängt die große Wette an. Wetten, dass nicht Baal und Asherah über das Wetter bestimmen. Wetten, dass die großen Erfolgsgötzen keine Macht haben über ihre großspurigen Versprechungen. Und dann kommt's. Elia sagt: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen fallen, außer wenn ich es wieder ansage. Was für eine Ansage! Aber sie wird Wirklichkeit. Von Stund an zieht an jedem Tag die Sonne glühend heiß ihre Bahn, aber es fällt kein einziger Tropfen Wasser mehr. Und am Ende sind es 3 Jahre, in denen Israel komplett austrocknet, mit allen Konsequenzen für Land und Vieh und Mensch. Elia muss abtauchen zu seiner eigenen Sicherheit. Man kann ihn nicht mehr finden, obwohl verzweifelt nach ihm gesucht wird. Was übrigens auch völlig vergebens sind all die Gebete und Opfer für die Regengötzen Baal und Asherah. Die sind zwar noch zu finden, jedenfalls ihre Bilder und Statuen im Tempel, nur zu melden haben die offensichtlich nichts, denn es bleibt staubtrocken. Erst nach Ablauf von 3 Jahren tritt Elia wieder auf. Da sind die Menschen so ausgelaugt, dass sie endlich auf ihn hören wollen. Auch Ahab, der König, seine Königin Isabel hören auf Elia. Und nun kommt der zweite Teil der Wette. Elia beruft einen Gipfel ein, einen Glaubensgipfel. Auf dem Berg Karmel versammelt er Hunderte von Baals- und Asherah-Priestern und macht das ganze Volk zu Zeugen. Sowohl Elia als auch die Götzenpriester errichten beide je einen Altar mit einem Opfer darauf. Aber keine von beiden Parteien darf das Opfer entzünden. Das genau ist nämlich die Wette. Welcher Gott Feuer vom Himmel schickt und das vorbereitete Opfer entzündet, der ist wirklich und allein Gott. Und um es kurz zu machen, Elia gewinnt ganz eindeutig. Nachdem die Baalspriester stundenlang um ihr Opfer herumgetanzt sind und sich dabei die Kehle heiser geschrien haben, Baal, antworte uns, und nachdem sie in ihrer Verzweiflung schließlich sogar angefangen sind, sich zu ritzen, liegen sie am Ende völlig erledigt und ohne jeden Erfolg am Boden. Und dann kniet Elia sich hin und spricht sein schlichtes Gebet. Und Gott erhört. Feuer fällt vom Himmel und verzehrt nicht nur das Opfer, sondern sprengt sogar die Steine des Altars. Da hat Elia allen gezeigt: Mein Gott ist der Einzige. Er hat seine Wette gewonnen und nun kommt auch der lang ersehnte Regen endlich wieder und das Rauschen des Regens klingt wie Beifall. Was für ein überragender Erfolg. Die Party kann beginnen. Aber es kommt völlig anders. Der große Wettkönig Elia wird geschickt reingelegt von der Königin Isabel, der Schirmherrin des ganzen Baals- und Asherah-Kultes. In Isabel findet Elia eine Gegnerin, die er einfach nicht auf dem Schirm hatte und der er auch nicht gewachsen ist. Isabel nimmt ihn nicht etwa gefangen. Statt Soldaten schickt sie ihm Boten. Hätte sie ihn gefangen genommen, dann hätte sie einen Märtyrer aus ihm gemacht, der dann umso mehr Bewunderung vom Volk bekommen hätte. Die Boten, die sie schickt, die sagen ihm: Morgen um diese Zeit, dann lasse ich dich holen und dann bist du dran. Merkt ihr, was sie davor hat? Elia macht genau das, was sie sich ausgerechnet hat, worauf sie gesetzt hat. Er rennt davon. Morgen kommen sie, also habe ich noch einen Tag Zeit. Genau dahin wollte sie ihn bringen. ein Prophet, der wegrennt, ist kein Held mehr. Ein Prophet, der wegrennt, der kann auch nicht behaupten, er hätte einen einzigartigen Gott. Jede Wette, dem glaubt keiner mehr. Elia, der doch so einen donnernden Gottesbeweis vorgelegt hat, der hat auf einmal alles verloren. Und an diesem Punkt sehen wir heute Elia in unserem Predigttext. Bitte lest das doch einmal selber nach, das ist so eine spannende Geschichte. 1. Könige 19. Da ist Elia total am Ende, total von sich selbst enttäuscht. Er hat sich verzockt und zwar absolut. Und jetzt will er eigentlich nur noch Schluss machen. Und so betet er auch. Er betet: Herr, es reicht. Ich bin nichts besser als meine Väter. Mach meinem Leben ein Ende. Da ist er wirklich ganz auf dem Tiefpunkt, in tiefer Depression. Aber an diesem Tiefpunkt begegnet ihm Gott von Neuem. Und Gott gibt ihm neue Kraft. Und das tut er nicht mit irgendwelchen Powerdrinks oder Wundermitteln, sondern mit den einfachsten Mitteln, die man sich vorstellen kann. Gott schenkt ihm Schlaf und Wasser und Brot. Die elementarsten Gaben. So lange, bis Elia schließlich ausgeschlafen ist und wieder auf den Beinen steht. Und dann sagt Gott ihm: Und nun steh auf, geh wieder los. Du hast eine lange Reise vor dir. Und wer jemals so ganz unten gewesen ist, wo alle Kraft weg ist, der kann sich vorstellen, was das heißt. Du hast eine lange Reise vor dir. Elia wird sozusagen in die Reha geschickt, in die Rehabilitation, in die Wiedereingliederung ins Leben. Elia muss zurückreisen zu seinen Wurzeln, zum Ursprung seiner Mission. Elia wandert durch die Wüste bis hin zum Horeb, zum Gottesberg, wo Israel die 10 Gebote bekommen hat. Der Horeb, das ist der Ausgangspunkt für alles, wofür Elia gekämpft hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Er besinnt sich auf den Grund für all seine Wettkämpfe. Und wie zeigt sich Gott am Horeb, als Elia schließlich diesen Berg bestiegen hat? Zeigt sich Gott so, dass Elia dann wieder richtig oben auf ist, dass es wieder allem zeigen kann? Spannend ist das. Alles, was Elia sich wünscht und alles, was er erwartet, das gibt der Horeb tatsächlich her. Er lässt es so richtig krachen. Er stürmt und blitzt und donnert. Die Erde bebt und Feuer fällt vom Himmel. Ein Finale Furioso. Da hätte Elia endlich wieder was zum Vorzeigen. Da hätte er wieder Stoff genug für neue Wetten. Damit könnte er die Leute in seinen Bann ziehen und überzeugen. Aber Elia spürt, all das Getöse ist gar nichts anderes als Getöse. Immer wieder heißt es: Aber Gott war nicht im Beben. Aber Gott war nicht im Sturm. Aber Gott war nicht im Feuer. Könnt ihr das nachvollziehen? Da ist einer, der möchte so gerne für Gott kämpfen und ihn darum auch beweisen können. Der möchte ihn gerne vorzeigen können, damit er die anderen überzeugt. Aber Gott lässt sich nicht vorführen. Ich kann mit Gott keine Wetten gewinnen. Armer Elia, was denn nun? Ich will einen kleinen Einschub machen an dieser Stelle. Ich habe die Elia-Geschichten als Kind kennengelernt und ich war sehr fasziniert davon. Ich war so angetan von diesen Geschichten, dass ich mich berufen gefühlt habe, selber eine Art Gotteswette abzuschließen, eine Art Gottesbeweis zu machen. Meine Schwester hatte eine Freundin, eine Klassenkameradin in der Grundschule, da fehlte es am rechten Glauben. Die zweifelte an der Existenz Gottes. Und mit den Elia-Geschichten im Hinterkopf bin ich eine gewagte Wette eingegangen. Mein Glaube war stark, meine Fantasie nicht ganz so. Meine Wette sah so aus: Die Freundin meiner Schwester trug gerne Hosen und ganz ungern Röcke. Und zum Beweis der Existenz Gottes habe ich behauptet, morgen trägst du zur Schule einen Rock und keine Hose. Ich war auch noch jung. Was glaubt ihr, wie meine Wette ausgegangen ist? Das Mädchen hatte eine kluge und, wie ich finde, sehr barmherzige Mutter. Sie hat ihr für den nächsten Schultag einen Hosenrock angezogen. Das Mädchen hat die Wette nicht verloren und ich nicht völlig das Gesicht. Aber ich habe was gelernt. Ich habe gelernt, der Glaube ist kein Wettspiel. Der Glaube lässt sich nicht auf Belieben vorführen. Gott lässt sich nicht auf Belieben vorführen und auch nicht beweisen. Gott beweist mir seine Treue, aber ich kann ihn nicht aus der Tasche ziehen und vorzeigen. Da spürt auch Elia auf einzigartige Weise. Nach all dem beeindruckenden Getöse auf dem Horeb kommt noch einmal eine Erscheinung. Aber die ist kaum fassbar, die ist gar nicht mehr in Worte zu fassen. Ein sanftes, stilles Säuseln, schreibt Luther. Und der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber übersetzt diese Stelle so: Da kommt die Stimme eines verschwebenden Schweigens. Also gar nichts Greifbares, jedenfalls gar nichts Vorweisbares. Im Gegenteil, das ist etwas, wo man ganz genau hinhören muss und sich selber ganz zurücknehmen muss. Aber darin erlebt Elia Gott, der ihn anspricht, der ihn stärkt und wieder auf die Beine stellt. Für mich ist das eine ganz starke Erinnerung an Jesus Christus. Und da wird für Elia für mich wirklich zum Messias-Vorläufer, zu einem, der auf Jesus hinweist. Ihr habt vorhin gehört in der neutestamentlichen Lesung, die Jünger von Jesus verstehen das so: Sollen wir Feuer vom Himmel fahren lassen, wie Elia tat? Aber das weist Jesus völlig zurück. In Jesus kommt uns Gott da am nächsten, wo Jesus selber kaum noch eine Stimme hat und wo ihm der Atem ausgeht, wo er stirbt am Kreuz mit den Worten: Es ist vollbracht. Stimme eines verschwebenden Schweigens. Aber dass das stimmt, dass die Kraft Gottes sich da am stärksten zeigt, wo Jesus sein Leben für uns einsetzt, dafür gehe ich jede Wette ein. Oder nein, wer wettet, der will sich nur selbst beweisen. Darauf setze ich mein ganzes Vertrauen.